Jetzt kommt Wisst ihr bestimmt. Der Podcast von Thomas und Thomas. Nein. Na gut, der von Maurer und Schick. Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Erst Thomas.
Zuerst, liebe Damen und Herren und alle zuhörenden Personen dazwischen. Willkommen bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo der Herr Thomas Maurer und meiner einer Thomas Schick von der kleinen Zeitung jede Woche über die wichtigsten Nachrichten sprechen. Und wir haben sehr, sehr spannende Impulsgeber in dieser Woche, Thomas, gell?
Ja, das ist einiges an schillernden Persönlichkeiten, das so viel kann ich versprechen.
Ja, schillernd ist ein gutes Wort. König Charles, über den werden wir zum Beispiel sprechen. Christian Lindner, der hat auch immer das, was man Glow nennt, ich glaube. Florian Klenk, der hat kein Glow, aber er hat ein Thema mit Kokainkonsum einmal gehabt, wo du ihm ein bisschen, sagen wir mal so, ausgeschaufelt hast aus der Schneewächten.
Ja, also Glow ist, naja, okay, wir kommen zu dem Thema, ja.
Ja, und deswegen starten wir gleich rein in das Thema.
Ja, wohl.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau.
Sprechen wir zuerst über eine Frau, die Sie vielleicht noch nicht so kennen werden. Ellie Connor ist das. Und ich glaube, wir müssen da wirklich ein bisschen bei der Basis ansetzen, weil die Frau ist ja eigentlich nicht ganz so bekannt. Und die Basis, das ist der Untersuchungsausschuss betreffend Klärung von Korruptionsvorwürfen gegen die ÖVP-Regierungsmitglieder, den es einmal in dieser Republik gegeben hat. Landläufig hat der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss gesagt. Und da ist die Ellie Connor erstmals in den Dokumenten dieser Republik aufgetaucht. Und ich mache jetzt keine szenische Lesung. Das hat der Thomas Maurer schon oft nur bei den Staatskünstlern gemacht und wird es vielleicht mit dieser Passage auch irgendwann mal machen. Aber jedenfalls stand da einmal ein gewisser Dr. Peter Pilz im Zeugenstand, beziehungsweise ich glaube, er ist sogar gesessen. Und es gab einen Abgeordneten, der ihn befragt hat, Dr. Christian Stocker. Heutzutage ist es der Bundeskanzler der Republik Österreich. Und ich zitiere jetzt aus dem besagten Kommuniqué. Stocker an Pilz gerichtet. Kennen Sie die Namen oder können Sie mit den Namen Winston, Ellie Connor, Osborne Cox, Giovanni Parmigiano etwas verbinden? Drauf Peter Pilz, da gehört auch Osvaldo Ossobuco dazu. Stocker, aha. Pilz weiter, nein, Herr Abgeordneter, ich kenne keine Person dieses Namens. Ich weiß aber, dass es sich hier um Namen aus dem sogenannten Ott-Akt handelt. Da wird es jetzt tatsächlich interessant, gell, Thomas?
Ja, also erstens sieht man, dass Herr Pilz, was immer man sonst über ihn sagen kann, recht schlagfertig ist. Und jetzt bin ich mir aber gar nicht ganz sicher, es kann sein, dass ich einen Blödsinn rede und vielleicht werden besser informierte Hörerinnen und Hörer oder zuhörende Personen uns da korrigieren. Aber ich glaube, dass der Giovanni Parmigiano tatsächlich im Eurofighter irgendwie involviert war, und zwar über diese italienische Firma, über die da einiges, Vector, glaube ich, einiges abgewickelt wurde, dass das der Deckname von irgendjemandem in dem Zusammenhang war, aber egal, weil in dem Fall müsste das der Dr. Pilz wissen, weil der Dr. Pilz weiß über den Eurofighter-Akt alles. Ich möchte jetzt keine Untersuchung wegen falscher Zeugenaussage vom Untersuchungsausschuss provozieren, aber irgendwie, der Giovanni Parmigiano ist mir, weil so einen Namen merkt man sich dann doch. Ich glaube, dass der in irgendeiner Weise im Eurofighter drinnen steckt. Aber ich kann dann den Kollegen, den Triffi heute Vormittag noch, den Kollegen Florian Schäuber fragen, der weiß über den Eurofighter-Akt annähernd so viel wie der Dr. Pilz. Und der sagt, nein, ist ein Blödsinn. Dann widerrufe ich das nächste Woche gleich.
Auf Blödsinn würde ich jetzt nicht plädieren, aber tatsächlich ist Giovanni Parmigiano einer der Namen, mit denen Egisto Ott seine Identität verschleiert hat, wenn er als Geheimagent unterwegs war. Ich würde den Namen ehrlicherweise verwenden, um auf Mallorca Sänger zu werden und so Italo-Pop zu machen, aber nehmen Sie mir nicht bitte meine Geschäftsidee weg. Das driftet jetzt etwas ab, würde ich sagen.
Aber zurück zu Ellie Connor.
Genau. Denn dieser Name, wie gesagt, taucht immer wieder in den Akten dieser Republik auf, nun auch in einer Anzeige. Und zwar war der Anzeiger da das Innenministerium. Der Grund, im Zuge der Ermittlungen gegen Hans-Jörg Jennewein und Egisto Ott, Bindestrich auf, für beide gilt in mehreren Strängen die Unschuldsvermutung, Bindestrich, fand man bei Jennewein ein Personalverzeichnis aus dem Innenministerium mit Daten zu insgesamt fast 37.000 Polizistinnen und Polizisten und beziehungsweise anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesministeriums für Inneres. Und erstellt wurde diese Datei von einer gewissen Elisabeth P. Punkt, das ist eine Christgewerkschafterin, war seinerzeit in der Sicherheitsverwaltung des Ministeriums tätig und hat eben beim damaligen Sektionschef Michael Kleubmüller diese Daten angefordert, um mit ihr, wie gesagt, sie war Gewerkschafterin, Wahlwerbung zu machen für die Personalvertretungswahlen im Herbst 2019. Und das ist dann halt so kommen, wie es kommt. Irgendwie landet das Ganze über Mittelswege in Russland. Und das würde ich auch nicht wollen, wenn ich Polizistin wäre. Ich würde es aber auch nicht wollen, dass es von meinen Polizistinnen und Polizisten, die den Staat in diesem Fall schützen sollen, einfach so alle Daten beim russischen Geheimdienst landen.
Das und ich möchte die kleine Unterfrage dranhängen, ob überhaupt sozusagen, wenn ich als ÖVP-Gewerkschafterin, sie hatte Einblick in diese Daten, durfte sie in ihrer Position nehmen, was ich weiß, aber darf ich die dann für Parteiwahlwerbung, Gewerkschaftswahlwerbung verwenden? Das erscheint mir in sich schon nicht ganz sauber. Also es ist sicher gelebte Praxis im Innenministerium gewesen, aber dass das so ganz legal ist, scheint mir auch unwahrscheinlich. Datenschutztechnisch. Aber sagen wir mal, das wäre jetzt der harmlosere Fall gewesen. Also ich sage einmal, unerwünscht von der Fraktion Christlicher Gewerkschafter angeschrieben zu werden, ist weniger beunruhigend, als zu wissen, dass die eigene Adresse, Telefonnummer und sonst was in der Moskauer Geheimdienstzentrale höchstwahrscheinlich liegt, über mutmaßliche Verwicklung des Herrn Jenewein. Und ich finde, es sind mehrere Sachen noch daran bemerkenswert. Erstens ist es, glaube ich, das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ein hochrangiger ÖVP-Politiker Anzeige gegen ein Mitglied der Österreichischen Volkspartei erstellt, also in dem Fall der Innenminister oder das Ministerium, gegen eine doch, sagen wir, höherer Mittelbau-Funktionärin, die aber immerhin in Pension bereits ist. Und dass es so spät erfolgt, ist die zweite Frage, weil diese Ellie-Connor-Geschichte und dass es höchstwahrscheinlich eigentlich nur sie gewesen sein kann, die diese Daten an den zunächst einmal an den Jenewein weitergegeben hat, das weiß man seit Jahren. Das haben wir bei den Staatskünstlern im Programm gehabt, das ist in Schäuber-Kolumnen vorgekommen, das ist in verschiedenen Artikeln gestanden, warum die Ermittlungen gegen die Dame eingestellt wurden von der Staatsanwaltschaft, ist eine interessante Frage, die sich damals niemand wirklich erklären konnte. Was ich jetzt gefunden habe, angeblich, also es war offenbar von der Datensicherung so botschert gemacht, dass der Mensch, der die Kopie gezogen hat, nicht ausschließen kann, dass das andere auch noch gekriegt haben. Also da war noch ein kleiner, sehr österreichischer Slapstick-Faktor dabei. Und vielleicht ist das der Grund gewesen, warum die Staatsanwaltschaft gesagt hat, na gut, das kann man nicht ganz eindeutig sagen, dass es nur sie gewesen sein kann, rekonstruiere ich. Aber mittlerweile wissen wir auch, dass das ja einen internen, eine interne Disziplinaruntersuchung gab, vor der die Frau Connor, wie wir es mal so nennen, gestanden hat, dass sie das gemacht hat. Und dieses Erkenntnis ist aber, hat das Innenministerium nie verlassen, magischerweise, obwohl ja relativ sichtbar die ganze Causa untersucht wurde. Und wenn ich mich nicht täusche, hat der Falter das dann sozusagen jetzt ans Licht gebracht und die Anzeige des Innenministers gegen die Parteikollegin war die unmittelbare Folge.
Ja, korrekt. Also auch der Standard hat seine Recherchefolge dabei gehabt, muss man Credits an die beiden Kollegen geben. Ganz wirklich bemerkenswert, dass sie einfach auch dran geblieben sind. Also das schöne Sache. Und man muss ja auch sagen, die Frau Connor wurde ja bis zu einem gewissen Grad schon bestraft. Sie hat nämlich von besagter Disziplinarbehörde eine Strafe ausgefasst und die ging in die Höhe von sagenhaften 1,5 Monatsgehältern. Das ist auf so einer mittleren Beamtenebene schon auch ein bisschen Geld, aber ich glaube, das ist jetzt nicht, was existenzbedrohend ist. Was es umgekehrt die weitergegebenen Daten zumindest reales Bedrohungsszenario, sage ich einmal, darstellen können. Aber wie gesagt, jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft, sie hat jetzt auch tatsächlich die Unterlagen, dass man sieht, aha, da ist was weitergegeben worden, weil ursprünglich sagten sie ja, die Weitergabewahrscheinlichkeit war nicht so gegeben und jetzt kann man eben mal reingehen und ich glaube, da wird uns noch ein richtig schöner Prozess blühen. Was in dem Prozess aber fürchte ich, nie wirklich geklärt werden wird, woher kommt der Name Eli Conner? Ich bin da ein bisschen nachgegangen im Ganzen und 2019, das war ja noch eine andere Zeit in der Österreichischen Volkspartei, da gab es ja auch noch die Eli Köstinger, vielleicht war das ja irgendwie eine so eine, sagen wir jetzt mal,
eine Bauerfrau, ja.
Ja, und dass man sich gedacht hat, okay, das an der nicht mehr Anleihe im positivsten Sinne. Ich will jetzt nicht der Frau Köstinger irgendwie da was unterstellen, weil sie ist ja auch in ihrer Vita interessant, sage ich jetzt einfach mal seinerzeit, du hast Ministerin für Nachhaltigkeit, heutzutage bist Aufsichtsratmitglied bei der Ryanair, aber ja, die Wege des Herrn und der Laufenthalerinnen sind unergründlich. Und beim Nachnamen bin ich auch ein bisschen hängen geblieben. Erinnerst du dich noch an Terminator? Da gab es ja auch eine weibliche Hauptrolle gespielt von Linda Hamilton. Das war die Sarah Connor. Also vielleicht ist das so irgendwie die Kombination aus der Frau, die den Terminator ja Schach haltet oder so irgendwie. Und der Eli Köstinger ist eine das wilde Kombi.
Könnte natürlich auch sein, dass Eli Connor die Tochter des Connor ist, der in der Zukunft den Terminator in die Vergangenheit schickt, um die Sarah Connor zu beschützen, der John Connor, der Anführer des, ne? Und vielleicht hat der eine Tochter namens Ellie und hat die mit einer Zeitmaschine zurückgeschickt, um auf diesem Umweg die ansonsten moralisch untadelige Österreichische Volkspartei zu schädigen. Vielleicht der Assozi geworden ist im Jahr 2050. Mhm. Wer weiß.
Wenn dem so war, wird Peter Pilz ein Buch darüber schreiben.
Oder einen Film dran.
Die schon wieder.
König Charles war bei Donald Trump. Oder wie das Weiße Haus auf X verkündete, zwei Könige. Ich habe übrigens alle Plattformen durchgeschaut. Sie machen es wirklich nur auf X mit dieser ganz, ganz, wie soll man sagen, mit dieser Art, die halt so ist, wie auf X ist. Auf Instagram waren die Postings durchaus ansprechend, auch wesentlich schöner fotografiert, gefilmt. Nicht einmal auf True Social war es so wie auf X, dass man einfach schreibt, Two Kings.
Aber ich glaube, man kann sich ja, ich meine, ich sage mal zumindest, das Social Media Team ist zwar, sagen wir mal, geschmacksgestört und weckt den Eindruck ähnlich verrückt zu sein wie der Chef selbst, aber die sind zumindest, glaube ich, insofern professionalisiert, dass sie halt diese Online-Welt kennen, und wenn du was total haarsträubend, deppertes und ekelerregendes auf X postest, dann ist es dort normaler Content, aber du kannst dich darauf verlassen, dass es dann als sozusagen Screenshot oder so auf allen anderen Plattformen eher auftaucht. Also ich glaube, du musst das gar nicht selbst posten, es ist dann wahrscheinlich sogar reichweitenstärker, wenn es sozusagen viral geht, weil Leute sich denken, Alter, das ist endgültig die letzte Sicherung durchgeschmort und sich das gegenseitig also das ist, glaube ich, jetzt rein von der Verteilungsstrategie gar nicht so deppert.
Ja, also ich muss ja auch gestehen, ich bin in diesem Podcast in der Tonalität definitiv anders, als wenn ich einen Leitartikel schreibe, meistens.
Tatsächlich?
Ja, schon.
Ich erkenne dich immer. Ich fühle dich immer durch, wenn ich was von dir lese.
Das ist schön. Jedenfalls, Anlass dieses Staatsbesuchs, und das finde ich eigentlich auch bemerkenswert, war der 250. Gründungstag bzw. Tag der USA. Und man muss ja sagen, das ist schon irgendwie eine tolle Sache, dass genau dann die kommen, von denen du dich eigentlich losgesagt hast, und die aber dann die Leviten lesen, so wie das Charles mit Trump gemacht hat und ihm erklärt hat, ja übrigens, es darf nie wieder so eine royale Machtfülle geben, sondern er mahnte eben zur Demokratie ein, er nannte den Kongress eine Zitadelle der Rechtsstaatlichkeit, falls sie sich da vertiefen wollen. Mein Kollege Thomas Golser hat einen wirklich bemerkenswert schönen und langen Text darüber geschrieben, was Charles da alles gesagt hat. Können Sie sich gern rein vertiefen, ist absolut lesenswert. Und muss gestehen, es hat mir dann auch irgendwie die Existenzberechtigung für die britische Monarchie bzw. für das britische Königshaus zurückgegeben, weil ja, ansonsten gestehe ich ein, bin ich schon eher ein rabiater Republikaner, aber in dem Fall, dass du halt diesen...
Republikaner ist nicht im US-Parteien-Sinne, darf ich annehmen.
Projekt, sondern eher in dem, was wir eben so seinerzeitig Gewaltenteilung und alles das darauf basierend eben gelernt haben. Aber danke für den Hinweis. Vielleicht solltet ihr diesen Satz auch irgendwann mal in der Öffentlichkeit überdenken. Aber auch für mich als jemanden, der das republikanische Prinzip sehr hochschätzt, okay, passt, hat da ein gekröntes Haupt seine Existenzberechtigung plötzlich erlangt, weil er halt diesen Bulli mal erklären hat können, was nicht alles läuft, hat durchaus einen feinen Ton getroffen darin und hat ihm aber eben so auf der Augenhöhe, die der andere meint einnehmen zu müssen, begegnen können. Also Glanzleistung von König Charles. Lang wird er ja nicht mehr Glanzleistungen liefern können, dass er natürliches Ende einfach gegeben ist, in dem Alter erst König wird, das sage ich jetzt einfach mal. Also so lang wie seine Mama wird er nicht König sein, das gibt die Medizin nicht mehr her, Punkt. Aber da hat er schon mal was geleistet.
Ja, ich finde auch, dass er das wirklich in einer unglaublichen Eleganz erledigt hat. Allerdings ist natürlich immer der Pferdefuß bei Monarchen, du musst der Glee haben. Ne? Also du kannst einen charmanten Teufel wie den Herrn Charles haben oder es geht auch anders. Und ich glaube ja, also es waren ja sehr viele schöne Spitzen, also er hat ja eben auf die Magna Carta verwiesen, also sozusagen, dass das Prinzip der Gewalt, eigentlich ja, das ist unseres aus England praktisch, aber eben auch tatsächlich, dass man republikanische, abtrünnige Provinz Amerika daran erinnert, dass das eine gute Idee ist, dass die Regierung nicht unabhängig agieren kann von den anderen Institutionen. Und dann hat er ja auch sehr charmant erwähnt, dass er nicht umhin konnte, den Zustand des East Wing zu bemerken. Und da darauf verwiesen hat, dass eben England auch mal seinen Teil sozusagen zur Immobilienentwicklung des Weißen Hauses beigetragen hat, nämlich 1812 gab es die letzte englisch-amerikanische Kriegsauseinandersetzung. Und da haben die britischen Truppen den Kongress oder den Senat, das weiß ich jetzt nicht mehr, den Kongress und jedenfalls das Weiße Haus in Brand gesteckt. Und in Revanche dafür, dass sie die Engländer davor die damalige Hauptstadt von Kanada, war es jetzt nicht mehr, auch in Brand gesteckt haben. Und das haben sie wiederum gemacht, weil sie gedacht haben, der Napoleon gewinnt sicher in Europa den Krieg und die Engländer haben andere Sorgen und wir holen uns jetzt Kanada, das ist gescheitert. Und gleichzeitig war diese Anspielung auf diese Zeit vielleicht auch dem geschuldet, dass zu der Zeit in England George III. Regiert hat, der berühmte Mad King. Also vielleicht war es auch eine Anspielung, dass man in England Erfahrung damit hat, geistesgestörte Könige irgendwie im Zaum zu halten, sodass sie nicht allzu viel Schaden anrichten. Und das wäre im Beisein Donald Trumps schon ein auch. Und ich würde dem Charles zutrauen, dass er solche Dinge mitdenkt. Es ist natürlich eine sublime Ironie, die an den Trump ungefähr so vergeudet ist, wie wenn du deinem Gasherd Rilke vorlässt, aber es ist trotzdem, charmant war es allemal.
Wäre es nicht klüger, einfach über das Wetter zu reden?
Sprechen wir über ein anderes erratisches Wesen, Timmy, den Wal, den Katrin Winkler-Jandl bei unserem Live-Podcast in Klagenfurt ja schon töten wollte. Er lebt noch immer, Katrin hat es nicht geschafft, auch die Gezeiten haben es nicht geschafft, auch die Natur hat es nicht geschafft. Dieser Wal wird nun raus transportiert irgendwohin in die Nordsee. Tierschützer machen sich jetzt berechtigterweise noch immer Sorgen, weil es könnte sein, dass dann der Wal ertrinkt, wenn er tatsächlich im tiefen Wasser dann irgendwie mal wieder rausgelassen wird. Aber trotzdem ist es ein unglaubliches Medienspektakel, das meine Kollegin Ute Baumhackl auch sehr, sehr treffend heute in ihrem Morgen-Newsletter beschrieben hat. Ich stelle den Link dazu in die Shownotes rein. Und ich muss aber trotzdem sagen, dieses ganze Medienspektakel, mich macht ja auch ein bisschen fertig. Weil wenn man sich jetzt so die letzten 7, 8 Wochen Revue passieren lässt, da gab es einmal diese kämpfenden und leidenden Menschen im Iran. Die wurden dann von der Spritpreisdebatte aus der Öffentlichkeit rausgedrängt. Und die Spritpreisdebatte und diese globale Weltwirtschaftsverwerfung, die sich an der beziehungsweise Straße von Hormuz einfach kristallisiert hat oder aus deren Folge heraus sie sich kristallisiert hat, wurde dann verdrängt vom Wal Timmy. Und ja, das ist halt dann doch irgendwie Medienversagen. Tut mir leid. Es gibt viele ordentliche Blattmacher, Plattformen, Arrangeure und Deskmanager und beziehungsweise Newsmanager, die da sich bemühen, dass das anders abläuft. Aber was da tatsächlich medial in den letzten Wochen mit diesem Fisch, Säugetier,
ist kein Fisch, gell? Da kriegen wir sonst sicher Zuschriften.
Mammals.
Ja, aber ich glaube, das Medienversagen, und das kommt darauf an, wie man die Funktion von Medien definiert. Also wenn man zum Beispiel das aus der Perspektive des, um ein Beispiel zu nennen, Springer Verlagsimperium sieht, dann hätten die Medien ja durchaus vielleicht auch die Aufgabe, davon abzulenken, dass die vom eigenen Verlag herbeigeschriebene, jetzt im Amt befindliche und offenbar wirklich unfähigste Bundesregierung der Nachkriegsgeschichte, gerade erstens ein Zwischenfrontalangriff auf den Sozialstaat und rückgängig machen der Energiewende herumpendelt mit einem Bundeskanzler, der das Auftreten eines Slapstick-Filmstars hat, der einmal grundsätzlich einmal mit einem Fuß in am Topf landet und den Vorhang abreißt beim Stolpern. Also wenn du in so einer innenpolitischen Situation deine Aufgabe darin siehst, die Kapitalfraktion der CDU zu stärken, wie das der Herr Töpfner zweifellos tut, dann ist er so ein Dimmi gar keine schlechte Idee, sage ich einmal.
Zappalot, was ist denn da schon wieder los?
Wenn wir schon ein bisschen bei deutscher Innenpolitik sind, dürfen wir jetzt ein bisschen uns selbst loben, denn ab und zu ist dieser Podcast tatsächlich prophetisch. Thomas Maurer hat zum Beispiel vorhergesagt, vor einigen Wochen, beziehungsweise schon ein bisschen länger her, dass Christian Lindner, das ist ein bei der letzten Bundestagswahl gescheiterter FDP-Politiker und damals bis zu diesem Zeitpunkt auch Finanzminister in der deutschen Bundesregierung, einmal bei Porsche landen wird. Jetzt ist er halt bei der Autoland AG gelandet. Das ist ein paar Stufen weniger sexy, muss man ganz ehrlich sagen, weil statt irgendwie so hypen, coolen Porsches, habe jetzt vorhin auf die Seite raufgeschaut, wird da halt ein gebrauchter Honda verkauft. Ist jetzt wahrscheinlich auch nichts Schlechtes. Sie kennen mich bei gebrauchten Hondas jetzt nicht so ganz aus. Und man muss ja auch keine Sorge machen, dass der Herr Lindner jetzt weniger Geld verdient. Das ist trotzdem ein Milliardenkonzern mit 1,2 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr, aber dort ist er halt gelandet und er wird demnächst auch Vorstandsvorsitzender des ganzen Ladens. Bis jetzt war er eben Vertriebschef. Also ich muss sagen, einfach nur, wir haben es drauf. Wir wissen, was da passieren wird in der Welt. Sie kommt man nicht nur her, um Nachrichten retrospektiv zu hören, sondern sie können auch einen Blick nach vorne wagen mit uns. Das wollte ich jetzt nur mal so sagen.
Ja. Also ich möchte mich jetzt nicht mit dem Gedanken schmücken, dass ich wichtig genug war, dass ich vielleicht mit dieser Ansage Christian Lindner den Job bei Porsche verdorben habe. Na, so offensichtlich dürfen wir es doch nicht machen. Aber ja, ich glaube, ich bin auch überzeugt, dass das Verdienstlevel über dem eines Außenministers liegen wird und das private Betreiben von Flugzeugen und Sportwagen weiterhin möglich wird. Also insofern ist ja Christian Lindner dort gelandet. Ist ja interessant, zum Beispiel auch zwei gescheiterte Finanzminister, Karl-Heinz Grasser hat als Gebrauchtwagenhändler begonnen und Christian Lindner hat jetzt als Gebrauchtwagenhändler geendet. Und dazwischen hatten sie, sagen wir mal, finanzpolitisch und in ihrer Weltanschauung durchaus eine ähnliche Agenda. Also vielleicht ist das was, wo künftige PolitikwissenschaftlerInnen-Generationen noch Dissertationen drüber schreiben können. Der Gebrauchtwagenhandel als marktliberale Metapher, so würde ich es mal vorschlagen als Titel. Und letztlich bleibt aber doch die große Frage, also würdest du von Christian Lindner, also wir haben ja gesehen, wie der so mit Koalitionspartnern umgeht und wie er sich an vereinbarte Dinge hält, würdest du von Christian Lindner einen Gebrauchtwagen kaufen? Und vielleicht noch, schließt dieser Job vielleicht eigentlich die subtile Demütigung ein, muss er dann Elektroautos auch verkaufen? Das würde ihn nämlich, glaube ich, wirklich hart treffen.
Das ist eine sehr interessante Frage, auf die ich einfach jetzt nicht antworten werde, sondern darauf verweise, dass meine geschätzte Chefredakteurin Christina Tra einen Kommentar darüber geschrieben hat, dass ja auch in Österreich die Verkehrspolitik jetzt erkannt großes Thema in der Bundesregierung ist. Es geht nämlich um die Abschaffung der Steuerfreiheit für Dienst-E-Fahrzeuge. Den Kommentar dazu finden Sie in den Shownotes und bis zum nächsten Mal überlege ich mir dann auch Autoland, welches Auto ich vielleicht dann doch Christian Lindner abkaufen könnte, vielleicht einen elektrischen gebrauchten Porsche oder so irgendwas, dann werden alle komischen Vorurteile gegen Lindner und mich erfüllt.
Ja, also ich sage, ja, tu das, aber ich tät trotzdem nochmal irgendwo beim ADAC das Auto anschauen lassen, bevor ich den Vertrag unterschreibe.
Austria in a nutshell.
Nächste Woche gibt es das Urteil im Prozess gegen Gust Wöginger. Die Staatsanwaltschaft forderte nach 13 Verhandlungstagen ganz klar unbedingte Geldstrafen. Sie sagt, noch nie habe es so viel belastendes Material zu Ämterkorruption gegeben. Die Verteidiger aller drei Angeklagten sagen hingegen, es muss Freisprüche geben, da war ganz und gar nichts dahinter. Bin gespannt, was tatsächlich rauskommen wird. Die kennen das Ganze bei einer Diversion, wurde dann auch wieder aufgehoben. Aber ich glaube, das zweite Verfahren und natürlich auch das erste Verfahren, es dauert jetzt doch schon relativ lang, hat bis zu einem gewissen Grad diese Republik doch verändert. Ich glaube, die Mauscheleien werden weniger werden. Ich glaube, dass man in gewissen Kreisen, wo man sich da was ausmachen kann, derzeit sagt, na pass auf, ist dir der Fall Wöginger bekannt? Ich kann jetzt da nichts für dich tun, ich kann mich nicht für dich intervenieren und werde schon gar keine SMS schreiben oder so. Könnte tatsächlich einen reinigenden Effekt für die Republik haben. Ich bin da einfach tatsächlich positiv gestimmt.
Das wäre zu wünschen. Ich war ja immer wieder baff davon, wie offen das teilweise besprochen wird, weil man immer gedacht, das müsste den Leuten peinlich sein, aber offenbar ist die Peinlichkeitsschranke da liegt ganz woanders, als man sie vermuten würde. Also im Idealfall wird es wirklich weniger. Im anderen Fall würde es vielleicht zu mehr sprachlicher Kreativität anregen, dass man vielleicht, was ja auch nicht ganz unösterreichisch wäre, sich in besonders indirekten Andeutungen künftig nur noch ergeht, die verstanden werden können, aber auch anders interpretiert. Das wäre auch eine sehr österreichische Lösung, aber wir hoffen jetzt natürlich einmal als Republikaner im von dir genannten Sinne, dass das langsam, dass das einmal ins Aufhören anfängt.
Wobei, da kannst du auch, du hast auch monarchisch geprägt sein und willst einfach, dass er sich an regelbasierte Ordnung haltet. Also da würde ich es jetzt gar nicht auf Republikaner einschränken. Ah, sollte für alle gelten.
Also die haben da wirklich keine Champs-Élysées mehr.
Reden wir noch ganz kurz über den österreichischen Suchtreport. Die Kokainzahlen, die Zahlen der Kokainkonsumentinnen und Konsumenten und kokainkonsumierenden Personen, die gehen einfach immer weiter nach oben. Und der aktuelle Suchtreport spricht davon, dass 6 von 100 Personen schon irgendwann in ihrem Leben Kokain konsumiert haben. Und wenn Sie jetzt so wie ich in einem Unternehmen mit 3000 Menschen tätig sind, sind es 180 Personen in Ihrem Unternehmen, die zumindest einmal schon konsumiert haben, also Kokain konsumiert haben. Ich finde das eine bemerkenswert hohe Anzahl. Vermutlich aber auch nur deswegen, weil ich einfach nicht dazu zähle. Aber Thomas, du bist Künstler, du bist in der Wiener Bubble bestens unterwegs. Du warst sicherlich schon mal bei einem Kokain-Test mit dabei, oder?
Ja, so wie ihr euch das vorstellt, das in Wien zugeht. Montag wird man erstochen, Dienstag nimmt man Kokain. Ja, aber es ist tatsächlich, da hat sich einiges verändert, weil das ja ganz früh, also noch in den 80ern, war das ja unpackbar teuer und halt wirklich also Popstars bis hin zu Auslandspopstars und wirklich sehr gut verdienenden, um das Klischee zu bemühen, Werbeagenturmenschen überhaupt nur finanziell zugänglich. Da hat sich einiges in der Produktion geändert, offensichtlich. Und das ja, also das ist völlig richtig. Wenn du einem, also nehmen wir ein Beispiel, dem ORF angehörst, dann weißt du, dass eine gewisse Anzahl deiner Kollegen rein statistisch dafür anfällig ist. Ich glaube aber nicht, dass das war, worauf der Herbert Kickl prinzipiell abgezielt hat, auf mathematische Wahrscheinlichkeit, als er dann unlängst eben den ORF generell, also mit Kokainmissbrauch in Verbindung gebracht hat, wo eben, um darauf zurückzukommen, Florian Klenk hat dann ein hübsches Posting gemacht mit diesem berühmten Foto vom Johann Gudenus, wie er sich über einen Tisch beugt und wie der Klenk das Bild interpretiert, mit einer Taschenlupe Ameisen untersucht. Das war ein ganz hübscher Konter vielleicht. Und ich war tatsächlich, ich war Zeuge. Ich war, also es gab ja damals auch schon diese Kokaingerüchte um HC Strache, und um die zu entkräften, hat er dann einen Drogentest vornehmen lassen, der so vonstatten ging, dass irgendjemand irgendwelche Haar einem FPÖ-affinen pensionierten Polizeiarzt vorbeibracht hat und der dann gesagt hat, da war kein Kokain drin. Und der Klenk hat damals gesagt, na, da war vielleicht ein Missverständnis, und er hat mit einem kleinen Video dem Strache gezeigt, wie man korrekt einen Kokaintest oder einen Drogentest absolviert. Und unter anderem beinhaltet das die Beiziehung eines Zeugen, und da hat er mich gefragt, also ich war Zeuge, und wir waren dann bei einem richtigen Amtsarzt und haben das vor Zeugen seine Haare abgegeben, und da ist dann überraschend eigentlich, nicht dafür, dass der in Wien lebt, rausgekommen, kein Kokain. Also das war, aber jetzt da, seither weiß ich, wie ein Kokaintest seriös abläuft, und denke mal, ja, also ob das jetzt im Wesentlichen theoretisch auch eine Partei, also diese statistische Wahrscheinlichkeit gilt ja auch für dann Parteien, nehme ich mal an. Wenn die FPÖ bei 36% in den Umfragen steht, kann man nicht davon ausgehen, dass es sich um eine vollkommen kokainfreie Partei handelt. Dagegen spricht die mathematische Wahrscheinlichkeit.
Ja, und die mathematische Wahrscheinlichkeit spricht dann aber auch dafür, dass einige unserer zuhörenden Personen einfach Kokain nehmen werden. Und falls sie das tatsächlich brauchen, um runterzukommen, würde ich ihnen einfach empfehlen, hören Sie sich eine der letzten Episoden an, gehen Sie damit ein bisschen spazieren in der Natur draußen. Das bringt Sie definitiv in eine bessere Gemütslage, als es Kokain tun können jemals würde.
Ich finde das sehr rührend, da merkt man, wie naturverbunden und letztlich unverdorben du bist, dass du gesagt hast, wenn sie ein bisschen Kokain brauchen, zum Runterkommen. Wir erklären das jetzt nicht öffentlich, ich sage dann, es ist gar, zum Runterkommen ist eigentlich gar nicht gedacht.
Nicht zum Runterkommen von ihren bösen Gedanken.
Also, auch das funktioniert so nicht. Aber immerhin ist auch diese Woche die Meldung gekommen, Lachse schlagen auf Kokain auch an. Schwimmen dann doppelt so schnell. Ich würde aber jetzt aus meiner oberflächlichen Kenntnis von Leuten, die dieser Droge, muss ich dann sagen, verfallen sind, sagen, der Charakter der Lachse wird nicht besser werden dadurch, und man wird auch keine interessanteren Gespräche mehr mit ihnen führen können als davor.
Ja, das sind alles keine erbaulichen Aussichten. Falls Sie positive Nachrichten haben wollen, schauen Sie vorbei auf www.kleinezeitung.at, oder falls Sie einen positiven Abend ganz ohne Kokain haben wollen, schauen Sie auf Thomas Maurer Webseite vorbei. Er hat demnächst wieder Termine ganz in Ihrer Nähe, zum Beispiel auch in der Steiermark. Da gibt es sogar ein paar Zusatztermine, habe ich jetzt nochmal gesehen. Also, und ich glaube, es sind noch ein paar Restplatten frei.
Ja, schauen wir.
Ja, und falls bei Maurer keine Termine mehr frei sind, 7. Mai, Christina Kiesler, nochmal der Hinweis darauf.
Ach, auch nicht, ja, genau.
Hörenswert und ist auch im Theater.
Sagen wir das nochmal.
Ja, das sagen wir gerne nochmal. Und jetzt sage ich nichts mehr. Sagst du noch was?
Nein, ich sage nochmal Christina Kiesler, damit das Ganze ein Gesicht hat.
Tschüss und schleicht euch!